Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen neuen Folge, in der wir uns in die Welt der Pferde begeben. Ja, vielleicht völlig unerwartet hier auf diesem Kanal. Ich habe mich mit Anna unterhalten, einer wirklich echten Pferdefrau. Und sie erzählt ihre Geschichte, wie sie von der selbstständigen Reitlehrerin zur ja, ganz neuen Art und Weise, wie man mit Pferden kommuniziert, gefunden hat und daraus ihr Business nochmal komplett neu aufgebaut hat. Also, ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Dann herzlich willkommen, Anna, hier zum Podcast. Schön, dass du da bist. Freue mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist.
Schön. Ich freue mich total, dass ich dabei sein darf und dass ich diese Möglichkeit bekomme, hier in den Austausch mit dir zu gehen und ja, diesen Raum nutzen kann. Ich freue mich und bin ganz genau offen für das, was jetzt kommt, die nächste Zeit auf unser Gespräch.
Sehr schön. Erzähl doch mal ganz kurz den Zuhörern, wer du bist, was man so über dich wissen darf, wenn du jetzt gefragt würdest, wer bist du eigentlich oder was machst du, was macht dich aus?
Ja. Witzig, ist interessant, die Frage bin ich neulich in einem anderen Interview gefragt worden. Ich habe geantwortet erstmal, ich bin viele, weil ich glaube immer, das so einseitig zu beantworten, das macht es für mich immer so schwierig, weil ich einfach immer das Gefühl habe, ich bin so viel, ich bin Partnerin, ich bin Pferdefrau, ich bin leidenschaftliche Offenstallgestalterin meines Lebens mit den Pferden, ich bin aber auch natürlich Hausfrau, ich bin Hundebesitzerin, ich bin vielleicht auch mal eine Partygängerin oder, also ich bin ganz viel und ich glaube, wichtig ist für mich einfach immer wieder dieses zurückzukehren, was mich ausmacht. Und ich glaube, das ist einfach eine ganz große Passion, wirklich, die ich den Pferden verschrieben habe und ja, die mich auf meinem Leben einfach von klein auf tatsächlich begleiten und die für mich etwas darstellen, wo ich für meine Verhältnisse eigentlich alles draus ziehen konnte und auch immer mein Sein tatsächlich teilweise darüber neu definiert habe. Meine Persönlichkeitsstruktur.
Mhm. Ja. Mhm. Das ist eine sehr, sehr schöne Antwort, die ich nämlich selber auch gerne so in dieser Form gebe. Mhm. Denn wenn ich gefragt werde, wer bin ich? Oder wenn wir im Allgemeinen jetzt auf einer Party jemanden neu kennenlernen und der fragt, und wer bist du? Was machst du? Dann bezieht man ja im Allgemeinen das sofort auf seinen Job. Ja, ich sitze bei Edeka in der Kasse. Ah ja, okay. Ne, aber wer bist du?
Genau.
Ja, das ist ja, auf jeden Fall eine schöne Erkenntnis. Aber erzähl uns doch trotzdem mal etwas über deine Tätigkeit im Zusammenhang mit den Pferden. Du hattest ja eben schon das Thema Pferde angesprochen.
Also ich hole ein bisschen weiter kurz aus, gerne. Weil der Anfang relativ wichtig ist für die Geschichte, glaube ich, oder der Anfang der Geschichte, die geschrieben worden ist in meinem Leben, ist wirklich einfach das Zentrum. Also es fing damit an, dass meine Eltern hier in dieses Haus eingezogen sind, mitten im Wald und irgendwo hier 100 oder 50 Meter weiter eine Wiese war mit einem Pony, was da stand und nun irgendwie zum Schlachter sollte, weil das ganz schwer hufrehekrank war. Und das haben meine Großmutter und meine Mutter mitbekommen. Meine Mutter hat immer schon so ein Faible für diesen rettenden Instinkt für die Tiere sozusagen und hat das in dem Moment auch wahrgenommen und hat gesagt, okay, das kann irgendwie nicht sein. Der liegt nur, weil der da an den Gräben liegt und sich die Füße kühlt. Das möchte ich nicht. Und mit diesem Pony fing tatsächlich alles an. Den haben sie dann gerettet und aufgepäppelt. Der hat es tatsächlich überlebt, eine ganz schwere Hufrehe. Und dieses Pony hat mich so sehr geprägt, weil der einfach nicht zu bändigen war letztendlich. Und ich glaube, dass mein Charakter auch schon immer so war, dass ich an diese deftigen Pferde gelangt bin, die einen Widerstand geboten haben, die mental sehr stark waren und die mich einfach dahingehend gelehrt haben, nicht aufzugeben. Immer weiter zu suchen nach Lösungen, die das übliche Maß überschreiten. Und dann kam danach noch eine Polostute, schwerst traumatisiert. Und diese Stute haben wir auch übernommen, beziehungsweise meine Mutter damals. Die musste man einfach erstmal ein Jahr auf der Koppel stehen lassen, weil die einfach überhaupt nicht anfassbar war. Also es kamen immer so Pferde, die so über das Maß hinweg alles außerhalb der bisher vorherrschenden Methoden, Techniken, Herangehensweisen mit Pferden was anderes brauchten. Und man musste suchen, um dieses zu finden. Und es ging nicht mit den herkömmlichen Sachen oder sehr wenig nur. Und wenn, dann war es immer die Alternative der Alternative auf diesem Weg. Und das ist so ein bisschen spannend, weil das sich bis jetzt fortgezogen hat. Und zwar einerseits im Sinne mit den Pferden, aber andererseits auch in meinem Lebensweg, was meine körperliche Gesundheit anging, was aber auch meine, also was mein Körper allgemein angeht, aber auch eben in dieser Kombination und das, worauf mich die Pferde auch immer wieder aufmerksam gemacht haben, was meine Aufgabe hier ist sozusagen auf diesem Planeten für die Pferde und die Menschen.
Okay. Das wirft ganz viele Fragen auf. Sehr schön.
Ja.
Als du sagtest, dass deine Eltern dort in das Haus einzogen und du das Pony dort oder ihr das Pony gerettet hat, wie alt warst du da ungefähr?
Da war ich gerade 4. Also vor genau 21 Jahren, 31 Jahren. Schön wär's.
Ja. Okay.
Genau.
Also sind diese Vierbeiner, die großen Vierbeiner mit Hufe schon wirklich dein ganzes Leben das lang oder sind bei dir?
Genau.
Okay.
Ja.
Und auf dem Weg dahin, wo du jetzt heute in deiner beruflichen Arbeit bist, wo wir auch gleich darauf zu sprechen kommen wollen, war das für dich sozusagen dann sofort klar, in deinem jugendlichen Alter, wo es denn darum ging, sich, was möchte ich mal werden, das war wahrscheinlich dann schon sofort klar, das geht in die Richtung, mit Pferden zu arbeiten.
Ja, das ist spannend. Gut, dass du das nochmal fragst, weil ich das immer so ein bisschen übersehe tatsächlich in dem ganzen Verlauf. Und das war was, wo mir viele Leute damals gesagt haben, und ich weiß noch einen Satz von meiner damaligen Klassenlehrerin. Ich habe gesagt, ich gehe auf jeden Fall nach der 9. Klasse ab. Ich habe gar keine Lust mehr auf Schule gehabt und wollte das auch nicht. Und für mich stand irgendwie immer zur Debatte, ich werde Visagistin oder ich werde irgendwas mit Pferden. Und das habe ich denen dann auch so verkündet. Und die sagten immer, nee, Anna, lass das mal. Mit Pferden, da wird man erstens nicht so, da wird man nichts. Und zweitens sollte man sein Hobby nicht zum Beruf machen. Und das war irgendwie immer so, das hängt nach. Das kennst du vielleicht auch, dass etwas, was so gesagt ist, immer noch mal wieder so das System durchflutet oder so ein Beigeschmack hat in bestimmten Situationen, wenn man das noch mal sich in die Richtung dann doch vielleicht so Entscheidungsgedanken trifft. Und das war ja eins dieser maßgeblichen Sätze, die bis heute immer noch mal wieder, ne, also die ich in Erinnerung habe natürlich. Aber ich habe relativ schnell dann gemerkt, dass das für mich steht nichts anderes zur Debatte. Ich habe soziale Arbeit noch studiert nach dem Abi, habe es dann auch bis zum Abi durchgezogen. Nach der 10. bin ich nicht gegangen, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Also bin ich dann weitergegangen, wollte Fachabi machen, habe dann gesagt, ach, das eine Jahr ist jetzt auch egal und habe dann das Abi noch gemacht. Und dann bin ich ins soziale Arbeitsstudium nach Kiel an die Fachhochschule gegangen und habe da aber auch ganz schnell gemerkt, um Gottes Willen, das ist auch absolut nicht deine Nische, Anna, auch nicht das, was du arbeiten möchtest in einem System, was einfach so destruktiv ist in seinem Kern und in seiner Botschaft, die es nach außen bringen möchte, dass ich da gar keinen Fuß gefasst habe. Habe dann ein Jahr noch im Jugendamt gearbeitet und in der Schulsozialarbeit, aber das war absolut gar nicht meine Welt. Und daraus bin ich dann sofort in die Selbstständigkeit gegangen und habe mich als damals mobile Reitlehrerin selbstständig gemacht. Und das war so der Absprung. Und da müsste ich nochmal diesen Weg zurückwählen auch, dass es bei mir muss man sagen, dass sich das alles immer parallel entwickelt hat. Also zu meinem Leben, in meinem Körper und mit meiner Ausbildung quasi, in physischer und persönlicher Ausbildung, war das immer so, dass das auch gespiegelt war quasi in dem Zusammenleben mit den Pferden. Und da trifft eher so dieser Moment eigentlich, glaube ich, ganz, oder der auch noch wesentlich war, nachdem ich ja dann aus dieser klassischen Reitlehre sozusagen rausgegangen bin und die Alternative gesucht habe mit dem neuen Pferd, was dann kam nach diesem Pony, was so schwer krank war. Das war dieser Chirac, der jetzt auch noch bei mir lebt. Und das war für mich das andere Pferd, was es auch noch mal knallhart wissen wollte. Der mental nicht zu brechen war, der unglaublich zäh war, sehr stark in der Persönlichkeit auch. Und das war mein Segen letztendlich. Also, dass ich immer Pferde hatte, die sich nicht brechen lassen haben, sondern die mental so präsent waren, dass ich einfach den Moment nutzen konnte und mich fragen musste. Anna, was musst du verändern, damit das Pferd in diese Verbundenheit, die du dir immer gewünscht hast? Ich hatte immer diese Suche, kennst du vielleicht auch in anderen Bereichen. Mhm. Es geht tiefer. Es geht tiefer und es geht vor allem unabhängiger von äußeren Techniken, Methoden, also ne, alles, was uns abhängig macht, das können ja, also manche Rituale, von denen wir abhängig sind, das muss man ja auch immer so abwägen, aber egal, was wir nutzen oder was wir brauchen oder glauben zu brauchen, um in Verbindung treten zu können, entweder mit uns oder mit dem Gegenüber. Und diese Form habe ich für mich einfach, glaube ich, immer wieder gesucht. Und das war mein Glück, dass ich nicht aufgehört habe zu suchen. Mhm.
Das ist was ganz Wichtiges, was du gerade sagtest. Was muss ich ändern, damit sich meine Welt im Außen, die ich gerne anders haben möchte, verändert? Ja. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist dieses Polo-Pferd, was du eingangs sagtest.
Ne? Nee, das ist ein anderes. Nee,
das ist noch ein anderes, okay.
Ja.
Ich muss für mich sagen, also ich liebe Tiere. Ich habe auch selber Hunde, zwei Hunde und Katzen neutral, Hunde lieber, aber auf Pferden habe ich einen unheimlichen Respekt, weil die so groß sind und körperlich so überlegen. Ja. Im Grundsatz zwar friedlich, also ich will jetzt ein Pferd nicht mit einem Tiger vergleichen, aber irgendwie... So für mich, weil ich einfach keine Erfahrung damit habe, so irgendwie unberechenbar. Also ich kann mich erinnern, so als Kind oder ja, als Kind würde ich sagen, da waren wir mal auf einer Klassenfahrt, auf so einem Reiterhof und dann haben wir da eine Woche in Zweiergruppen, der eine saß drauf, der andere hat das geführt und sind da im Kreis irgendwie gelaufen. Das habe ich noch so als ganz schön und mal vielleicht beim Zirkus auf so einem Pony geritten, aber in einem Urlaub bin ich auch mal auf einem Pferd geritten, so solo, aber ich glaube, die waren so trainiert. Ich habe da keinen Einfluss drauf gehabt, das ist einfach dem Führer hinterhergelaufen. Wie schafft man es, ein Pferd mit dem so zu kommunizieren, beziehungsweise dass einem das vertraut, beziehungsweise wenn es das noch nicht tut, wenn das jetzt so ein sehr scheues Pferd ist, wie schafft man das überhaupt körperlich ja zu handeln? Wie geht das?
Ja, richtig gute Frage und auch gut, dass du nochmal darauf hinweist, mit dem Respekt haben. Dazu will ich auch noch kurz was sagen, weil ich habe das tatsächlich bei anderen Tieren. Ich habe mal, und das ist interessant, weil das sind kleine Tiere, also in diesem Fall war es ein kleines Tier. Ich habe mal ein Fotoshooting und eine gute Bekannte von mir arbeitet therapeutisch mit Greifvögeln, also mit afrikanischen Wildbussarden oder afrikanischen, irgendwelche Bussarde sind das auf jeden Fall. Und ich hatte dieses Fotoshooting und hatte zum ersten Mal diesen Vogel auf dem Arm oder auf der Hand und habe gemerkt, wenn der mir jetzt das Auge auspickt, ne, wenn der völlig abtillt. Und da war für mich so dieses Gefühl der Kontrolllosigkeit. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was ist das denn? Also letztendlich ist es ein Tier, was hier irgendwie mit mir zusammen was machen möchte, letztendlich scheinbar, sonst würde er hier, glaube ich, in erster Linie auch nicht sitzen bleiben. Und ich merkte aber, dieser Respekt resultierte für mich im Nachhinein daraus, dass ich nicht wusste, wie das Tier tickt. Ich konnte es nicht einschätzen.
Genau.
Und das war so dieser Moment, dass ich dachte, ja krass, so geht's anderen einfach auch mit Pferden oder Hunden oder egal welcher Tierart letztendlich. Ja. Aber dieses Gefühl, nicht zu wissen, was macht das Tier als nächstes und seine Mimik, seine Gestik, seine ganzes, ne, seine haptischen oder seine Bewegung einfach einschätzen zu können. So, das war für mich das, was mir Unsicherheit oder Respekt gemacht hat. Und mit den Pferden ist es tatsächlich ja ähnlich. Bei Pferden haben wir ein Energiefeld, ein sehr großes Energiefeld und Pferde nehmen das Energiefeld auch bei uns genauso wahr. Also dieses, man nennt, ich weiß nicht, ob du das Heartmath Institute, das ist ja dieses Institut, wo es um Herzkohärenz geht und wo wir inzwischen wissen, wissenschaftlich bewiesen wissen, dass es dieses große Herzfeld gibt. Und dieses energetische Feld, was unser, ne, also unser Herz abgibt tatsächlich, das können Pferde wahrnehmen. Und dieses Feld haben Pferde auch. Und in dem Moment, wo sie das bei uns wahrnehmen, stufen sie uns ein. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass ein Pferd in der Wildnis wissen muss, ist der Löwe vollgefressen oder ist der da hinten einfach gerade super hungrig? Und darum ist das Pferd als Fluchttier, da kommt der Hund. Ich habe es gesehen. Da ist das Pferd als Fluchttier natürlich ganz darauf geeicht, dass das Raublebewesen, was ihm gegenübersteht, wirklich einzuschätzen, abzuschätzen. Und in dem Moment, wo ich mich in diesen Zustand begebe oder weiß, welchen Zustand ich brauche, um mit dem Pferd in Kontakt zu treten. Und das ist dieser Zustand, der eigentlich auch unserem Naturell entspricht, und zwar der des Friedlichen mit sich selbst sein können und sich selbst halten können in einem gewissen Ruhe und in einer gewissen Friedlichkeit. Und deswegen ist dieser Weg der methoden- und technikfreien Arbeit mit Pferden so lang oder so ausführlich, weil wir uns einfach auf den Weg zu uns selbst begeben dürfen. Und das ist nicht immer der einfachste Weg, wenn wir uns unabhängig von Methoden und Techniken machen wollen. Also wenn ich wirklich auf das Gegenüber reagieren möchte, in diesem Falle das Pferd, dann brauche ich erstmal ein gutes Selbstbewusstsein, also ein Bewusstsein über meiner selbst, kennst du auch, egal mit wem wir in Kontakt treten. Es ist letztendlich überall das Gleiche. Und dann kann ich auch unabhängig davon das Gefühl von, ich kann mich kontrollieren, ich kann mich halten. Dann brauche ich nicht mehr das Gefühl, ich muss das Gegenüber kontrollieren. Was natürlich dazu kommt, was wir jetzt nicht außen vor lassen dürfen, ist die Sprache der Pferde zu kennen und ihre Gestik und Mimik auch einschätzen zu können. Das gilt einfach, aber egal in welches Land ich reise, wenn ich die Sprache in einem anderen Land beherrsche, fühle ich mich sicherer und wohler. Ja. Und ich glaube, so lässt sich das ganz gut vergleichen. Vielleicht für jemanden, der das einfach noch nicht so gut kennt, der Weg mit Pferden ist immer der Weg zu uns. Ihr kratzt auch einen Hund an der Tür.
Ja. Das ist sehr spannend. Aber gib mir noch mal vielleicht so ein konkretes Beispiel, wie ich jetzt mit so einem Pferd wirklich, wenn du jetzt so ein Pferd, was du noch gar nicht kennst, begegnest, wie kommt das zu dir? Wahrscheinlich in so einem Anhänger oder bevor das zu dir kommt, siehst du das erstmal an seinem vorigen Aufenthaltsort, wo es lebt? Wie ist da so dieser erste Kontakt, bevor du zum Pferd wirklich körperlich begegnest?
Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich im Moment ist es ja so, dass ich die telepathische Kommunikation wirklich noch mache. Heißt noch? Ich habe sie gerade erst angefangen. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Tierkommunikatorin. Und in diesem Bereich arbeite ich auch. Für mich war wichtig an dem Punkt, als ich da angekommen bin, dass ich gesagt habe, ich habe ja dieses Trainer-Dasein quasi gehabt. Ich war unterwegs als mobile Trainerin. Ich war immer die Alternative der Alternative. Und ich war auch immer so, dass ich das Pferd absolut in den Mittelpunkt gestellt habe. Und trotzdem gab es für mich irgendwann den Punkt, den privaten Punkt, aber auch den natürlich dann resoniert immer im Job. Also das wissen wir, ne? Das Business ist immer ein Teil von mir und von meinem Leben. Also konnte ich weder mit meinen Pferden noch so umgehen, wie ich es bisher getan habe, umgehen in Anführungsstrichen, als auch mit den Kundenpferden. Und ich merkte in dem Moment, ich brauche, wenn ich wirklich ganzheitlich arbeiten möchte und ganzheitlich mit Pferden sein möchte, dann ist das Oberwichtigste über allen Methoden und Techniken, dass ich das Pferd sprechen lassen kann. Dass ich das Pferd wirklich in seiner Essenz hören kann und wissen kann, was willst du sagen? Wie geht es dir wirklich? Was brauchst du wirklich gerade? Also was ist dein Anliegen mit diesem Verhalten, was du zeigst? Und da war für mich die Tierkommunikation eigentlich der Durchbruch und auch ein Stück weit das Nachhausekommen. Weil ich tatsächlich das als hochsensible Person und als, jetzt wird's noch freakiger, als im vorherigen Leben gewesenes Pferd, das habe ich von zwei unabhängigen, tollen Menschen gehört. Und dieses Wissen zu sagen, okay, es ergibt ein ganz tiefes Gefühl des Nachhausekommens und es ergibt aber auch die Möglichkeit einer neuen Welt, eines neuen Miteinanders für mich mit den Pferden und für die Kundenpferde, so dass ich das gemacht habe, diese Ausbildung zur Tierkommunikatorin, und das kombiniert habe natürlich mit all diesem ganzen Wissen, was ich mir vorher angeeignet habe bei X-Trainern, also diese ganzen Methoden und Techniken, die ja nie hinten überfallen. Also es ist immer so. Und in dem Moment, wo ich also jetzt in den Kontakt wirklich mit Pferden gehe, steht immer das als erstes das telepathische Gespräch im Vordergrund. Egal, was ich mache, weil ich kann es nicht mehr weglassen. Das kennst du vielleicht selber. Je sensibler und feiner du wirst in etwas, umso weniger kannst du umdrehen. Und umso eher du weißt, dass das klappt und das funktioniert und es bringt dir eine so feine, leichte Verbindung in seiner Essenz, umso weniger wirst du den Moment finden, zu sagen, ich mache das wieder anders. Weil du weißt, es ist die härtere Seite von dir, das ist etwas, was dein Ego machen möchte. Und dieser Punkt ist für mich so, ja, so unumstößlich gewesen. Also ich hatte keine Möglichkeit, da wieder zurückzugehen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und das war so dieses Gefühl, dass ich gedacht habe, okay, ich muss jetzt wirklich den Absprung schaffen, in Anführungsstrichen, als vielmehr, dass ich etwas verändere, sondern dass ich wirklich losgehe dafür und das auch lebe, in mein Leben integriere.
Wie funktioniert der Prozess dieser Telepathie? Ja. Musst du da wirklich körperlich in der Nähe sein?
Nein, das ist tatsächlich, ich sitze hier, mach die Augen zu, gehen so einen kurzen, es ist in unserer westlichen Welt auch wirklich nur deswegen so freaky, das gibt's in der östlichen Welt, ist das gang und gäbe. Das ist ja einfach nur in unseren westlichen Gefilden etwas, ja, was seinen Ursprung verloren hat und deswegen ist es, wirkt es so ein bisschen freaky. Aber es ist in uns allen drin. Es ist ein Kanal, den wir trainieren können wie ein Muskel. Jeder kennt es. Du wachst nachts auf und weißt, deinem Hund geht's nicht gut. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt etwas nicht. Der muss kotzen, der will raus, der muss pinkeln, der hat Durchfall. Irgendwas stimmt nicht. Mhm. Das ist der Kanal, den die Tiere nutzen. Ich habe das bei mir immer damals gehabt, dass ich mit Oropax geschlafen habe und wusste, ich hörte nichts logischerweise und wusste, als ich aufwachte, der Hund kotzt, dann habe ich die Oropax rausgenommen und habe es kotzen hören. Das war jetzt die eklige Version von, ich habe ein Gefühl dafür, wie sich das anfühlen kann im Sinne von dieser Verbindung. Oder mich ruft, ich denke morgens an meine Freundin, muss sie unbedingt noch was fragen und 3 Stunden später ruft sie an und beantwortet mir die Frage. Das sind alles dieser Kanal, das ist die Intuition, wir können das 7., 6. Sinn nennen, wir können das alles Mögliche nennen. Diesen Kanal hat jeder, den kann jeder trainieren, wie gesagt, wie ein Muskel. Und dafür geht man in so Kurzmeditation. Nachher ist es wirklich, wenn wir das gut trainiert haben, machen wir die Augen zu oder können das auch kurz so rüber switchen und uns in etwas reinfühlen. Das ist ja, manchmal ist es auch so, dass, kennst du vielleicht sogar auch, wenn dir jemand über eine Person oder einen Namen einer Person erwähnt und 2, 3 Sätze dazu sagst und du, ich spüre den Menschen. Ich kann sagen, was das ungefähr für ein Typ ist, was den gerade beschäftigt, was den umtreibt vielleicht oder wie der ungefähr wohnt. Also manchmal hat man so Bilder plötzlich und all das ist das schon. Das gibt über eine Kurzmeditation. Ich habe ein Bild von einem Auge des Pferdes und kann mir das angucken und dann trete ich quasi wirklich, hole ich mir nur das Auge für mein inneres Auge und bin dann im Kontakt. Und da kommen ich bin selbst immer wieder einfach total geplättet und beeindruckt von dem, was möglich ist dadurch, weil wir auf einer ganz anderen Ebene eine Erklärung finden, für manchmal auch Verhalten von Tieren, was den Menschen mit etlichen Methoden und Techniken eben nicht gelungen ist, zu erforschen, warum es da ist.
Klingt auf jeden Fall sehr faszinierend. Bin mir auch sicher, dass gerade jemand dabei ist unter den Zuhörern, der das nicht so ganz greifen kann. Mir fällt es auch ein bisschen schwer. Aber wenn du sagst, das wurde aus unserer westlichen Welt, hat es an Bedeutung verloren oder ist in Vergessenheit geraten, dann denke ich mir oftmals auch, vielleicht sogar gewollt.
Ja.
Weil, wenn ich kurz abschweife, zum Beispiel zum Thema Gesundheit, körperliche Gesundheit, wenn wir wirklich gesunde Menschen wollten, dann würde es zum Beispiel im Fernsehen oder auch immer nicht so ein Bashing geben, zum Beispiel für Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Wir können einfach, dieses Gesundheitssystem kann halt keine genügend gesunden Menschen gebrauchen. Deshalb ist es gut, dass es kranke Menschen gibt, die man behandeln kann. Das ist einfach ein Business. Und so ist es hier vielleicht auch.
Ja, ganz genau. Gut, dass du das sagst und gut, dass du das Beispiel voranbringst, weil das wirklich, ja, das ist genau dieses tiefe Ja, was ich dann auch empfinde und immer wieder denke, die Einfachheit der Dinge ist nicht gewollt. Also eine bestimmte Einfachheit und eine Langeweile. Etwas darf nicht mehr von langer Weile gut sein oder von langer Weile konstant sein.
Ja, und vor allem auch, es darf sich niemand selber helfen, möglichst. Ja,
das ist auch gut, dass du das sagst, ganz genau. Es darf sich möglichst niemand selber helfen.
Genau,
das also ist genau richtig.
Eine Autarkität, ist das das Richtige? Also das jemand, genau, dass jemand autark sich selbst versorgen kann, sich selbst heilen kann, selber sich um sich kümmern kann, ist möglichst nicht erwünscht. Vielleicht noch ein anderes Beispiel, was mir so spontan dazu einfällt. Warum so zum Beispiel gegen ein Elektroauto auch gekämpft wird. Ganz einfach. Benzin, sprich Öl, kann dir verkauft werden. Kannst du dir nicht selber im Garten pumpen. Ja. Warum ist der Wasserstoff das viel bessere? Ja, der Wasserstoff kannst du dir nicht selbst herstellen. Den stellt wieder ein alten Hersteller her und verkauft ihn dir. Strom kannst du in gewisser Weise schon selbst herstellen mit Wind und Solar.
Ja.
Deswegen nichts gut.
Ja, genau. Ja, genau. Also es ist immer dieses Zurückhalten. Mhm. Und ganz ehrlich, das ist auch gut, dass du das nochmal sagst, weil das macht einfach auch viel Angst. Wenn ich diese Mauern durchschreite und ein echter Freigeist bin und dieses selbstständige Denken und Mitmachen und in Beziehung leben und wirklich lebendige Beziehung zu leben, bedeutet aber auch lebendig, freigeistig zu denken. Und das macht oft vielen Angst, weil ich habe immer wieder so ein gutes Beispiel, dass irgendwo Baustellen sind. Und dann steht der Anlieger frei. Und jetzt oute ich mich als Baustellendurchfahrerin, weil natürlich kann ich jede Grenze, die mir gesetzt wird, solange ich niemanden anderes verletze, kann ich sie natürlich wahrnehmen und ich kann sie auch, ich kann mich auch dahinter aufhalten. Aber manchmal sind es Abkürzungen, die wir nehmen können. Und wir können andere Wege und schöne Wege entdecken, wenn wir einfach diese Grenze, die vermeintlich da ist, entweder durchfahren oder auf uns nehmen und zu gucken, was passiert, also was kommt. Vielleicht wird es schöner. Vielleicht wird es besser, vielleicht wird es freier, vielleicht wird es losgelöster.
Schönes Beispiel mit der Baustelle. Geht mir tatsächlich auch so, habe ich auch schon erlebt, dass es dann tatsächlich die Umleitungsschilder da stehen.
Ja.
Entweder stehen sie noch oder schon, obwohl noch gar kein Hindernis da ist.
Ja, genau. Das stimmt. Ja, das finde ich auch immer richtig gut.
Ja.
Genau.
Du sagtest vorhin, dass dein Business ganz oft auch dein Privatleben oder das, was dich privat gerade beschäftigt, spiegelt. Hast du da vielleicht mal ein oder zwei Beispiele, wo du das erkennen durftest oder was besonders bemerkenswert war, wie sich das gespiegelt hat?
Ja, also ganz spannend war es wirklich der Umbruch, als ich aufgehört habe, diesen mobilen Unterricht zu machen letztendlich. Das war für mich irgendwie so der Punkt, mit Corona tatsächlich, wo ich nach Hause gekommen bin. Ich durfte unterrichten, nachher dann ja gar nicht mehr. Es war ja wirklich ganz doll eingeschränkt worden durch das Außen. Dass der Punkt an dem Moment, wo ich einfach gemerkt habe, dieses Zuhause-Sein in meinen eigenen vier Wänden, das nicht mehr unterwegs sein müssen, das einfach zur Ruhe zu kommen, dieses aus der nicht mehr diese Geschwindigkeit zu haben, wortwörtlich im Auto zu sitzen und nicht mehr unterwegs zu sein. Das war erst spürbar, als ich wirklich mit Corona zu Hause sitzen konnte und diese Ruhe nicht mehr unterwegs sein zu müssen, gespürt habe. Und das war eine krasse Erkenntnis. Weil in dem Moment war jedes Losfahren zu einem Training für mich nicht mehr von der Freude, die ich, wie ich festgestellt habe, und mit der Passion, die ich eigentlich hatte am Anfang. Und für mich war schon immer so ein Leitsatz, Folge der Freude und Folge auch so ein bisschen dieser Passion, diesem Gefühl der Passion. Wenn ich etwas mache, dann brenne ich dafür. Dann brenne ich nicht jeden Tag dafür, und dann heißt es auch nicht, dass ich gerne draußen im Winter stehe bei Regen und Schnee und Eis in meinem dicken Anzug mit erwärmten Fingern und Füßen. Das heißt aber, dass ich zumindest Spaß an dem habe, was ich tue. Und das war nicht mehr der Fall. Und in dem Moment musste ich gezwungenermaßen feststellen, dass es mir mit Corona zu Hause sehr gut ging. Sehr, sehr gut. Und das war also der
zu der Moment. Zeit, nicht mit der Krankheit.
Nee, zu der Zeit. Oh Gott. Ja, Entschuldigung. Ja, hatte ich später noch, war auch nicht schön. Genau, und das war so dieser Moment, dass ich gesagt habe, okay, das kann es nicht sein, ich kündige. Und zwar habe ich wirklich einem großen Schülerstamm von heute auf morgen dann abgesagt. Und das war für mich der Moment, ich habe dann selbst nochmal eine Therapie angefangen, 3 Jahre tiefenpsychologisch, und das war ein Umbruch. Und ich brauchte auch genau diese Zeit, das ist total, ist ja auch immer so freaky, ne? Diese Zeit, um mein Selbst und meine innere Struktur aus diesen Panik- und Angstattacken, die ich wirklich hatte, rauszufinden und eine andere Lebendigkeit zu finden. Und mit diesem, in dieser Kombination des, während ich mich neu aufbaute, baute sich eben auch dieses andere Business neu auf. Und das war so, so spannend, bis ich wirklich damit auch nach außen gehen konnte, wortwörtlich, weil ich mich selbst neu kreiert habe und neu aufgebaut habe aus einer tiefen, vertrauten, ja, aus einer vertrauten Basis, dass ich dann eben auch plötzlich im Außen dieses zeigen konnte und wusste, okay, das ist wirklich das, was meiner Essenz entspricht. Und dann konnte ich natürlich aber auch deutlich besser in die Essenz der Pferde reingucken, weil ich es einfach natürlich über die telepathische Verbindung eine ganz andere Form der Verbindung herstellen konnte.
Verstehe ich dich dahingehend richtig, dass du also durch diesen Wechsel deiner Arbeit, deiner Tätigkeit in Zusammenhang mit den Pferden von dem Fokus auf, ich stelle es mir jetzt so vor, als Reitlehrer hilfst du ja eigentlich gar nicht dem Pferd, sondern dem Menschen, mit dem Pferd umzugehen. Und dann in deiner neuen Tätigkeit hilfst du ja erst dem Pferd, kommunizierst mit dem Pferd, um dann auf den Menschen einzugehen und ihm zu erklären, wie das Pferd funktioniert, was, wie er sich quasi ändern muss, damit das Pferd das macht, was er gern möchte.
Okay, das ist gut, dass du die Frage stellst, weil das ist die Kernbotschaft sozusagen. Nein, es ist eigentlich andersrum tatsächlich. Das heißt, in dem Moment, wo ich in die Verbindung gehe mit dem Pferd, steht wirklich das Paar als solches im Mittelpunkt. Das ist eigentlich, und deswegen heißt es bei mir auch so, Pferd-Mensch-Paar-Beratung, weil ich immer ein Paar als solches berate. Und das ist auch wirklich tatsächlich so wie in einer echten Paarberatung, die du vielleicht auch kennst oder schon erlebt hast oder begleitet hast, dass ich Vermittlerin bin zwischen dem Bedürfnis des Pferdes und den Bedürfnissen des Menschen. Und oft ist es so, dass die Pferde aber noch zusätzlich Themen in den Menschen erkennen und diese spiegeln im Verhalten. Und das ist die Kernessenz quasi meines Tuns. Indem ich die Pferde sprechen lasse, lasse ich sie sagen, was sie sich wünschen von ihren Menschen. Immer im Positiven. Pferde, muss man sagen, sind immer gewillt, uns in unserer Kernessenz zurückzuführen. Also sie wollen halt immer, dass wir in diese Herzkohärenz kommen und in diesen Frieden zurückfinden mit uns selbst, weil dann sind wir ihnen dienlich. Sonst wären wir ihnen nicht dienlich. Pferde brauchen in einer Herde immer, jeder hat eine klare Aufgabe in einer Gruppe von Pferden, und da gibt es verschiedene Strukturen und natürlich Persönlichkeiten, aber alle Pferde sind in ihren Persönlichkeiten und Strukturen klar und friedlich. Also das, was wir sehen, wenn Pferde sich hauen in der Natur, was sie äußerst selten tun, weil sie überhaupt nicht die Energie zur Verfügung haben als Fluchttier und dafür auch aufbrauchen sollten. Deswegen ist es eine Seltenheit, wenn Pferde sich überhaupt in Konflikte miteinander kommen und dafür Energie verbrauchen. Und das ist quasi die Essenz meiner Arbeit, dass ich wirklich vermittle zwischen den Bedürfnissen. Und das sieht dann wirklich so aus, dass die Pferde mir erzählen, meine Besitzer oder ja, mein Mensch an der Seite, dem geht's nicht gut, der hat die und die körperlichen Sachen, den trägt eine große Traurigkeit. Neulich sagte mir ein Pferd, dass seine Besitzerin unglaublich unruhig ist und zeigte mir immer, wie es den Kopf an ihr scheuerte. Und sie bestätigte das dann und war ganz erstaunt darüber, dass sie nun, also dass ich das gesehen habe, dass das Pferd immer den Kopf an ihr scheuerte, weil so das Pferd einfach diese Unruhe in seinem Kopf aushalten konnte, die diese Frau mitbrachte, wenn sie in Kontakt mit diesem Pferd war oder was machte mit diesem Pferd, weil die immer von totaler, ja, Unruhe gezeichnet war, wenn sie mit diesem Pferd zusammen ist. Und da geht es dann, der nächste Schritt wäre, dass ich die 1-zu-1-Coachings auch wirklich mache. Das heißt, dass ich vor Ort bin und mir auch angucke, wie die im Umgang miteinander sind. Also wo, und da kommt dann tatsächlich die Pferdesprache zum Einsatz, was braucht das Pferd, um den Menschen besser verstehen zu können in seinem Mimik- und gestischen Feld und gleichzeitig seinem Energiefeld, weil das muss alles übereinander lappen und ist immer Teil dieser dreidimensionalen Wahrnehmung, die wir Menschen brauchen und können sollten, wenn wir im Kontakt mit Pferden sind.
Okay. Weil es mich jetzt wirklich im Laufe unseres Gesprächs interessiert, ja, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so typisch zu diesem Podcast-Format stammt, aber ich möchte gerne nochmal näher auf die Pferde eingehen, weil es mich wirklich interessiert. Wo leben auf der Welt Pferde in freier Wildbahn, wenn du das so sagst? Wo gibt es das noch? Gibt es das in Europa?
Nee. Also der Marc Lubetzky ist ja der führende Forscher quasi, was die Wildpferde angeht. Die ja. Maxida Vogt ist auch noch so eine Frau, die unterwegs ist im Sinne der Wildpferde. Es gibt tatsächlich, soweit ich das weiß und von Marc verstanden habe, keine Wildpferde mehr. Sie haben alle ein Hauspferdegen inzwischen. Das ist das Problem, dass wir einfach gar nicht mehr in den Ursprung kommen. Was wir haben, sind wildlebende Pferde. Wildlebende Pferde sind noch ein Unterschied dahingehend, dass sie einfach keinen Kontakt zu Menschen haben. Und das macht Pferde letztendlich zu ihr, zu diesen freien Geistern, die wir oft schätzen. Und das ist spannend, weil Menschen, die wilde Pferde treffen, oft ganz davon über von dieser Ruhe, die in den Pferden herrscht, begeistert sind und von der hohen Energie, die sie gleichzeitig haben und von einer Zähheit und von dieser Eindrücklichkeit ihrer Stärke. Und die kommt da noch zum Ausdruck. Das haben wir bei den Hauspferden oft nicht mehr, eben weil der Mensch schon dazwischen steht mit seinen Themen und die Pferde da leider oft mit einhüllt sozusagen. Dass wir nicht mehr diese Ursprungsstärke haben. Und das macht es auch häufig so schwierig, die Pferde wieder in ihre Lebendigkeit zurückzubringen, wie bei uns Menschen, kennst du vielleicht auch, dass wir einfach oft so dieses Gefühl haben, Lebendigkeit kann gefährlich werden. Das kann eine Bedrohung darstellen für Menschen, die viel mit Angst und einer inneren Starre zu tun haben oder mit anderen Themen, die sie in sich zurückhalten lassen. Und das machen Pferde deswegen, oder andersrum, deswegen haben wir Pferde, die einfach hier in unseren Hauspferdebereichen oft starr sind. Die sind trainiert, damit sie dieser hohen Lebendigkeit und diesen hohen Energien nicht mehr Schaden zufügen können. Dass sie das möglich, dass das Gefühl der Kontrollierbarkeit bleibt gegenüber, also von Menschen ausgehend, ne? Dass der Mensch das Pferd kontrollieren kann und diese Energien, diese Stärke möglichst nicht zum Ausdruck kommt. Und das, also.
Mach den Satz ganz zu Ende.
Das ist für mich so das, wo ich den Rückweg finden möchte. Also ich möchte für die Pferde das Sprachrohr sein und sagen, den Menschen zeigen können, wie sie zurück in ihre Lebendigkeit finden, damit ihr Pferd wieder in, also dass beide eigentlich in ihre wahre Lebendigkeit und ihre Essenz zurückfinden. Ein Teil davon.
Das bringt mich dann, also wilde Pferde im Sinne von, gibt's nicht mehr, habe ich verstanden, wild lebende Pferde. Ja. Könnte ein Pferd, ich denke jetzt in Deutschland nicht, aber vielleicht mehr so in östlichen Ländern oder südöstlichen Ländern, könnte dort ein Pferd, was, sag ich mal, in als in menschlichem Besitz, könnte das frei leben, könnte das verwildern, könnte das auch selber klarkommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das macht Maxida Vogt tatsächlich. Das ist die Frau, von der ich eben kurz erzählt habe. Die hat, ich glaube, 60 Hektar Land in Bosnien irgendwo gerade zur Verfügung und nimmt kranke Pferde aus allen, aus allen Ländern in der näheren Umgebung auf und sagt, ich entlasse die Pferde hier in ihre ursprüngliche Freiheit zurück und mache aber auch deutlich, dass die Pferde sich selber gesunden können, wenn sie ohne Menschen sein können. Und das zeigt sie auch sehr deutlich auf, dass die meisten Pferde tatsächlich sehr schnell gesunden, mit chronischen Erkrankungen, weil das, genau, das Nervensystem ist wie bei uns Menschen oft völlig überladen. Und da ist es so, dass diese Pferde wild leben, tatsächlich wild. Also die werden ausgewildert, zurückgewildert, werden aber auch von ihr begleitet dahingehend. Und sie hat da ein großes Projekt laufen, was ich sehr spannend finde und auch immer wieder eindrücklich finde, weil es einfach zeigt, dass die Möglichkeit besteht, ein Pferd ohne Menschen eigentlich gesund werden zu lassen. Zumindest so gesund, dass es tatsächlich wieder in der Wildnis als solches überleben kann. Halbwild, nennen wir es halbwild. Mhm.
Ja. Okay. Und dann noch eine letzte Pferdefrage, die mich interessiert und die kann vielleicht ein bisschen triggern. Möchte ich aber jetzt nicht. Mich interessiert wirklich deine Antwort darauf. Ich habe die mal in einem Podcast von Martin Rütter gehört, der sich ja nur, ja, wie wir alle wissen, eher mit Hunden auskennt. Und der hat die These aufgestellt, und das wäre dann die Frage an dich. Der hat gesagt, so ein Pferd will als Grundsatz jetzt erstmal nicht geritten werden. Das will eigentlich eher frei sein. Wie ist da deine Haltung zu? Was?
Sehr gut. Ja. Genau, Herr Rütter ist ja auch ein anderes Thema nochmal.
Genau.
Das lassen wir stehen. Die Aussage diesbezüglich kann ich in zweierlei Hinsicht bestätigen. Und zwar einmal, dass ich hier ein Pferd selber habe an meiner Seite, was unbedingt geritten werden möchte. Aha. Und ein anderes Pferd, was absolut gar nicht geritten werden möchte.
Aha, okay, und, also gibt beides.
So gibt beides, genau. Mhm. Und es ist wie mit allem super individuell, also absolut individuell. Auch jedes Gespräch und jedes Pferd kann sich Reiten anders vorstellen. Jedes Pferd trägt seinen Menschen unterschiedlich gerne oder an unterschiedlichen Tagen unterschiedlich, mit unterschiedlichen Pads, Besattelung, whatever, mit unterschiedlichen Bedingungen einfach gerne oder nicht gerne. Mhm. Und auch dahingehend möchte ich die Menschen schulen, einfach ihrer Intuition zu folgen und zu sagen, okay, heute hat mein Pferd Lust und heute hat es keine Lust. Weil das ist das Wichtigste, dass wir darauf eingehen können, auf die Bedürfnisse unseres Gegenübers oder sie zumindest hören. Heißt nicht, dass ich nicht auch einen Tag habe und sage, nee, Pina, heute habe ich gar keinen Bock und auch bin überhaupt nicht in der Stimmung, irgendwas mit dir zu machen, obwohl sie dasteht und sagt, bitte, bitte, Anna, lass uns was machen. Mhm. Also diese Varianten gibt es. Es darf dynamisch sein. Es darf dynamisch sein, es darf intuitiv sein und es darf wirklich individuell sein. Ich finde, das ist wichtig, nochmal hervorzuheben, weil das ist meine Absicht. Wenn wir individuell auf Pferde zugehen können oder auf andere Lebewesen, einfach zu gucken und zu fragen, was brauchst du so, wie geht's dir, was möchtest du, dann ist das, macht das irgendwie einfacher. Und so ist bei Pferden genauso, beides.
Okay, also gibt's auch wieder kein klares Ja und Nein, da sind wir dann auch wieder in der Radikalität, die ich auch in allen Hinsichten ablehne.
Ja.
Okay, ja. Danke für die Antwort, gefällt mir auf jeden Fall gut. dann möchte ich nochmal zu einem anderen Thema kommen, was du vorhin schon mal angeteasert hattest. Du hast aus mindestens zwei unabhängigen voneinanderen Quellen erfahren, dass du im ersten Leben mal ein Pferd warst. Mhm. Ich glaube auch an Reinkarnation. Mhm. Und ich möchte gerne wissen, an wen musste ich mich wenden, um sowas herauszufinden? Wie war der Prozess da?
Also das erste war tatsächlich die Ausbildung zur Pferdeflüsterin, also zum telepathischen Pferdekommunikatorin. Das war so in der Ausbildung selber, dass meine Stute Pina zu meiner Ausbilderin sagte, dass ich schon mal als Pferd geboren worden sei und wir eine extrem hohe Seelenschnittmenge haben. Also das Pferd wusste und die wusste auch, warum ich Pferde nicht nur verstehe, sondern auch fühle. Also diese Intensität, die ich zu Pferden habe und dieses Suchende, das ist etwas anders, ne? Also dass mein menschliches Jetzt-Hier-Leben quasi ja immer danach gesucht hat, nach dieses Bestreben, auch was ich vorhin erzählte, diese Tiefe zu finden, also diese Verbundenheit, ist natürlich auch aus psychologischer Sicht immer diese Suche nach selber eigener Verbundenheit und so. Und gleichzeitig macht es aber auch Sinn, dass das in dieser Ganzheitlichkeit betrachtet, zusätzlich zu diesem Thema passt, dass ich einfach vorher aus einem früheren Leben als Pferd gekommen bin, weil es ja logisch ist, dass man dann immer nach dieser höheren Verbundenheit sucht, finde ich. Und dieses Gefühl hat, da ist noch was, da ist irgendwas, was ich vielleicht nicht greifen kann, was ein bisschen wischiwaschi auch manchmal aussieht. Und ich habe das da, wie gesagt, das erste Mal durch diese Ausbilderin über mein Pferd, die hat mit dem Pferd gesprochen in der Ausbildung, gehört und tatsächlich jetzt gerade bei einem Schamanen sich ein Aura-Reading machen lassen habe. Und das war dann unabhängig davon auch sehr spannend. Ja, der sagte, Anna, das auf jeden Fall warst du ein Pferd vorher. Und das auch ziemlich am Anfang, der hat mich nur angeguckt, wusste nichts von mir und sagte das. Und das war irgendwie ganz gut nochmal zu hören irgendwo, so, weil das für mich so ein, ja, da greifen so Zahnräder ineinander, wo ich merke, okay, es ist einfach manchmal auch aus einer, ja, aus etwas, was wir nicht greifen können und was auch gut so ist, dass wir das nicht greifen können, aber das ist einfach so. Und wenn man das weiß, dass das so ist, oder für sich als Glaubensmuster, wie auch immer, hinstellt, wir können das jetzt in 100 Variationen ausführen, aber für mich ist es immer die Einfachheit, also der Einfachheit halber, ist das für mich immer wie so ein Gefühl, als würde etwas ineinander greifen. Und vielleicht kennst du das, dass das dann auch so ein, ah, okay, das macht so fest strukturiert.
Vielleicht als Vertretung an jemanden, der das ein bisschen kritischer jetzt führt oder sich überlegt, wusste der Schamane, dass du mit Pferden arbeitest?
Nein.
Okay. Weil sonst sagt man ja auch immer ganz schnell, ja.
Ja. Ne? Ja. Ich bin, das Krasse ist, und das ist auch gut, dass du das nochmal anbringst, ich bin in diese Ausbildung als absolut verkopfter Wissenschaftler, Analytikerin gegangen. Mhm. Und ich bin eine durch und durch analytische Person. Das ist das Zweite, was er sagte übrigens. Hochanalytisch, teilweise obsessiv, also so Charakterzüge, wo er die auf den Punkt gebracht hat, wo ich dachte, krass, das müsste eigentlich nur jemand kennen, der mich wirklich kennt, sozusagen. Mhm. Und das sind die Momente, wo ich auch weiß, okay, und das bin ich auch. Ich habe das alles in meinem Leben wirklich hundertfach hinterfragt, bis ich dieses Gefühl hatte, das ist so bodenständig, weißt du? Wir brauchen keine Esoterik, um gelebte Spiritualität zu integrieren. Das ist für mich was völlig Unterschiedliches als Guru-Gehabe, aber das weißt du vielleicht auch selber, als Guru-Gehabe oder ja, wir sind auch in einer Zeit angekommen, wo es das nicht mehr braucht, wo es das nicht mehr gibt. Das wird hinten überfallen demnächst. Also wir brauchen standfeste, geerdete Persönlichkeiten, die diese gelebte Spiritualität selbstverständlich integriert haben, damit wir vorankommen in dem, was wir jetzt an Transformation erfahren dürfen.
Sehr, sehr schön. Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Vielleicht zum Abschluss. Hättest du für mich und auch für die zuhören, eine Empfehlung für vielleicht eine Dokumentation oder einen Film, wo man sich einfach nochmal sein Wissen und seine Meinung über Pferde auffrischen kann?
Ich weiß gar nicht, ob es inzwischen einen Film von Mark Lubetzky gibt. Das sind so die Sachen, die ich...
Wie heißt er?
Mark Lubetzky, L-U-B-E-T-Z-K-I. Ansonsten gibt es tatsächlich Filme als solches oder Dokumentarfilme, die ich befürworten kann, gibt es nicht. Gibt es nicht. Tatsächlich nicht. Das, was ich wirklich spannend finde, sind die YouTube-Kanäle, darf ich die hier auch sagen?
Natürlich.
Klar. Du das hörst? Ja, genau. Klar. Also Alexandra König mit Chihosing, die kann ich empfehlen. Das ist für mich so der Umbruch gewesen und dann natürlich der Mark Lubetzky hat halt auch einen großen YouTube-Kanal und da kommt auch viel Dokumentation über dieses Wildpferdeverhalten und diesen Ursprung. Und das ist etwas, was mich immer wieder sehr gereizt hat. Im Pferdebereich und die Alexandra König auch im Pferdebereich. Und dann ist tatsächlich ein ganz großer Teil einfach Humanpsychologie und genau, der Coaching-Bereich. Also alle Podcasts von Dami Scharf oder von also diese Bücher auch, das sind alles so Sachen. Linda Kohanow ist noch ein Buch gewesen, was ich sehr empfehlen kann, Botschafter zwischen den Welten. Das waren für mich so Momente, wo ich wusste, okay, das geht nicht nur mir so, sondern auch anderen. Die haben das vorher gelebt.
Voll schön. Also irgendwie habe ich jetzt mittlerweile Lust, mal irgendwie wieder so ein Pferd irgendwie zu begegnen.
Ja.
War ganz, ganz viele Jahre nicht in meinem Leben. Du bist ja auch räumlich gar nicht so weit weg hier von Hamburg.
Du und ja, siehst du, dann ist doch...
Genau, vielleicht machen wir das mal.
Ja. Das wäre cool, würde ich mich freuen.
Ich verlinke auf jeden Fall deine Internetseite und dein Profil in den Shownotes. Gibt es noch gerne was du mit auf den Weg geben möchtest? Kann alles, darf alles sein, worauf du Lust hast, was dir gerade so als Impuls kommt?
Also grundsätzlich glaube ich, geht los, also geht wirklich, also für mich ist immer so dieses, ich habe mir immer so gewünscht, diese Neugierde zu behalten. Behaltet eure Neugierde, geht los für eure eigene Lebendigkeit und sucht weiter nach eurer Bestimmung hier, nach eurer Passion, nach eurem Wunsch, was ihr eigentlich machen möchtet. Also folgt diesem Ruf, es hört sich immer so ein bisschen platonisch an, finde ich, dieses folgt eurem Ruf des Herzens oder eurem Bauchgefühl. Aber letztendlich ist es genau das. Da, wo wir am lautesten Nein schreien, da dürfen wir vielleicht nochmal genau hinhören und uns in dieses Nein reinfühlen, was wir vielleicht so stark ablehnen, weil wir das so stark wollen. Und diese Idee wirklich zu verfolgen, zu sagen, ja, und an alle Pferdeleute, wer bin ich auch ohne mein Pferd? Weil das macht unabhängig. Mhm. Und wer könnte mein Pferd sein ohne mich? Mhm. In seiner Essenz.
Toll, perfekt. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Dann bedanke ich mich nochmal bei allen Zuhörern, dass sie wieder zugehört und gesehen haben. Diese Folge wird es ja auch wieder als Video geben auf YouTube. Und ich danke dir auch ganz lieb für deine Zeit und vor allem für das Teilen hier deiner Erfahrungen und deines Lebenswegs. Und dann hoffe ich, dass wir uns mal wieder sehen und hören.
Ja. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und vielen Dank für deine tollen Fragen und dein Engagement hier.
Sehr, sehr gerne. Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.